Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserer News 1221, wo wir wieder ein bisschen darüber sprechen, was es denn Neues gibt in der Web- und App-Entwicklung. Heute Jojo, Sibi und ich, Dennis, am Start. Hallo ihr zwei.
Hallo Dennis.
Hi Dennis.
Und wir reden heute darüber, dass Google auch nicht mehr so viel Geld nimmt, wenn man was im Play Store verkauft. Die neue Android 12 Version und was es im Node Update so Neues gab. Wir hatten das nette Feedback von einem unserer Hörer bekommen auf Twitter, dass wir doch versuchen wollen, ein bisschen mehr zu gendern. Und ich versuche es im Alltag schon ein bisschen immer. Sonst stolper ich häufig drüber. Deswegen ist es vielleicht nicht immer flüssig so. Ich versuche es trotzdem einfach mal mit einzubauen. Verzeiht mir, wenn es entweder teilweise falsch ist oder ich an der Stelle ein bisschen darüber stolpere. Aber ich denke, Übung macht den Meister. Juti, dann fange ich vielleicht mal ganz kurz an. Google hat verkündet, dass sie ab dem 1. Juli nur noch 15% statt 30% von den In-App-Käufen im Google Play Store verlangen. Jetzt könnte man sagen, tata, das sind ja tolle News. Dann haben sie ja genau das nachgemacht, was Apple letztes Jahr gemacht hat. Stehen natürlich da auch immer ein bisschen unter Druck. Ist auch grundsätzlich so, aber sie haben es ein bisschen anders zumindest implementiert. Bei Apple, um das nochmal kurz ins Gedächtnis zu rufen, das ist ja so, dass alle Entwickler, die über 1 Million Dollar im Jahr verdienen, fliegen aus diesem Programm praktisch raus und sind dann nicht mehr qualifiziert, dieses sogenannte Apple Small Business Program dort teil zu sein. Wohingegen es bei Google so ist, dass einfach die erste 1 Million Dollar mit 15% berechnet wird und alle Umsätze danach werden mit 30% berechnet. Das heißt, es ist ja ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen noch fairer, könnte man auch sagen, dass einfach auf die erste Million weniger Google sich davon in die eigenen Taschen steckt. Insgesamt hat Google auch noch so ein paar andere Zahlen neben dem Announcement veröffentlicht. Sie sagen, dass 97% der Apps ihr überhaupt gar keine digitalen Produkte verkaufen. Das heißt, der größte Teil ist tatsächlich einfach kostenlos und dann eben werbeunterstützte Apps. Und dafür muss ja trotzdem die Infrastruktur irgendwie hergestellt werden und das alles ermöglicht werden, dass das so funktioniert. Und dann sagen sie, dass 99% der Entwickler mit den 50% Reduction in Zukunft leben können. Das heißt, auch hier ist es so, dass ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz über die Millionen kommt und von daher auch dann die 30% bezahlen muss.
Die 97% hören sich natürlich jetzt erstmal sehr viel an, aber ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass Android ja gerade auf Low-End-Geräten ja auch weltweit sehr viel mehr verbreitet ist als iOS-Geräte und natürlich in Ländern verwendet wird, wo einfach wahrscheinlich so der Drang dazu, irgendwas über In-App-Purchases irgendwie sich zu kaufen, in Apps irgendwie nicht so groß ist und deswegen wahrscheinlich die Entwickler einfach viel mehr natürlich dann auf, Werbung dann setzen, um irgendwelche Apps zu monetarisieren, ja. Es ist auf jeden Fall fairer, dass sie halt mit der Millionengrenze das ein bisschen anders geregelt haben, weil sonst wäre es natürlich sehr ärgerlich, wenn man gerade mal diesen Schwellpunkt irgendwie von 1 Million überschreitet und dann auf einmal die doppelten Gebühren zahlen müsste. Und dann versucht man vielleicht auch das so ein bisschen zu vermeiden, dass man wirklich diese Grenze irgendwie erreicht. Und so kann man auf jeden Fall immer sicher sein, dass irgendwie für die erste Million dann eben nur der reduzierte Betrag dann eben fällig ist.
Finde ich auch besser. Cool.
So, Sibi, jetzt darfst du.
Also, Node.js bringt regelmäßig Updates raus. Das finden wir cool. Und letzte Woche kam die Version 15.12 raus. Kein großer Wurf, ist einfach nur eine Minor Version Update. Und die 15er ist ja auch, glaube ich, nicht im Long-Term Support. Also muss man sich nicht so wahnsinnig viel merken. Ich habe mal reingeschniepelt. Und da schreiben sie in den Changelog, dass das Filesystem, also das Schreiben und Lesen von Dateien über die Promise API von Node jetzt schneller geworden ist.
Haben Sie da auch Prozentangaben gemacht und wie viel schneller?
Nee, das haben Sie nicht gemacht, aber ich habe mir einfach mal den PR angeschaut, was sie da getan haben und ich bin überrascht gewesen, denn also die Promise, dass man überhaupt über Promises auf dieses FS-Modul, also auf die File-API von Node zugreifen kann, das kam wohl in der Version 10 und ich bin irgendwie naiverweise davon ausgegangen, das wird ja wahrscheinlich die Implementierung, die man davor hatte, auch verwenden. Und als ich jetzt in den PR geguckt habe, war das überhaupt nicht so. Das heißt, die haben das Lesen von Dateien nochmal neu geschrieben. Und in dem PR, der jetzt die Performance verbessert hat, haben sie die Implementierung angeglichen. Und das hat mich schon gewundert. Also, dass sie dafür, wo man eigentlich davon ausgehen würde, naja, das ist halt gepromisified irgendwie und dann eben von Haus aus gepromisified, aber so ist es nicht, sondern sie haben das nochmal neu geschrieben in anders.
Die haben es wahrscheinlich anders geschrieben, damit sie direkt auf der I/O-Ebene auf irgendwie Daten hören können, oder? Und das nicht sozusagen nur den gesamten Stream einsammeln, dann über das Promise dann zurückgeben und damit diese Schnittstelle herstellen, sondern damit es natürlich auch auf der Hardware-Ebene entsprechend asynchron laufen kann.
Tja, also es ist zumindest beides in JavaScript geschrieben. Also die Änderung, das Performance Improvement ist, dass sie jetzt einen Buffer allokieren, der groß genug ist oder der eben die komplette Datei fasst. So habe ich das zumindest verstanden beim Durchlesen. Also ich fand es einfach nur beeindruckend oder irgendwie interessant zu erfahren, dass die Promise-Implementierung unterschiedlich ist zu der Callback-Implementierung. Verrückt, oder?
Hört sich für mich irgendwie so an, das könnte sinnvoll sein, wenn das jetzt die geilere Variante ist, warum nimmt man sie dann nicht auch für den anderen Fall aus, sie so optimiert für den Fall? Weil das kann ja eigentlich gar nicht sein, oder?
Aus den Code-Kommentaren vom PR könnte ich raushören, dass die Absicht des Entwicklers, der den PR gemacht hat bei Node.js, war, beide Implementierungen anzugleichen.
Das heißt, auch für den Nicht-Promise-Fall ist es schneller?
Da war es schon die ganze Zeit schnell. Die Sache hat sich nicht geändert.
Ah, okay.
Jetzt ist es ähnlicher zu der Callback-Variante.
Mhm. Dann habe ich es jetzt verstanden.
Nice, oder? Dann sind wir jetzt total gespannt auf Android 10, 11, 12, 13, was?
Wo sind wir sind da? Bei Android 12, genau. Okay. Aber noch nicht beim Release, sondern erstmal nur bei der zweiten Developer-Preview. Genau, wie dieser Name schon sagt, zieht natürlich erstmal, sagen wir mal, eine Developer-Preview wirklich auf die Entwickler und Entwicklerinnen. Also es sind keine Features, die jetzt irgendwie den Endnutzer direkt irgendwas bringen, sondern erstmal Sachen, die wir für unsere Entwickler eben nutzen können. Und da ist eben jetzt vor allem Veränderungen im Bereich der Privatsphäre und der User Experience reingekommen. Zum anderen hat eben auch Google mit dieser Developer-Preview eben auch die Roadmap für diesen Release vorgestellt. Und das sieht eigentlich sehr ähnlich aus zu dem, was wir eigentlich letztes Jahr für die Android 11-Version hatten. Das heißt, wir haben jetzt noch Developer-Previews bis zum April, also inklusive April. Das heißt, es wird noch eine weitere Developer-Preview geben im April und dann von Mai bis August eben werden wir weitere Beta-Releases sehen, wo dann auch wirklich die Neuerungen für die Endnutzer dann wirklich einfließen. Und ab August haben wir dann so diese Phase der Plattformstabilität, wo eigentlich die ganze Plattform stabilisiert wird. Das heißt, es gibt keine Anpassung mehr an der SDK und NDK. Und das finale Release-Datum, da legen sie sich natürlich jetzt noch nicht fest, aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich, weil es dann vom Funktionsumfang und vom Ablauf ähnlich ist, vielleicht auch wieder im September stattfinden wird, so wie es letztes Jahr der Fall war. So, was sind jetzt die Neuerungen, die eben in der Version jetzt schon reingekommen sind? Zum einen ist es eben die Round-Corner-API. Das heißt, das zieht vor allem wirklich auf Geräte mit abgerundeten Ecken, dass man abfragen kann, wie rund sind denn die Ecken? Das heißt, man kann den Mittelpunkt der abgerundeten Ecken bestimmen, den Radius, um natürlich dann seine UI entsprechend anpassen zu können, wenn man wirklich da den maximalen Platz vielleicht des Screens dann ausnutzen möchte oder auch irgendwas in der gleichen Art und Weise dann abgerundet darstellen möchte. Zum anderen ist es auch so, dass der Picture-in-Picture-Modus eben verbessert wurde. Da ist es jetzt so, wenn man eben dort Set Auto Enter-Enabled auf True setzt, dann ist es so, wenn man da beim Wischen nach oben direkt geht man in diesen Picture-in-Picture-Modus, ohne diese Übergangsanimation zum Homescreen dann zu sehen oder darauf zu warten. Und zum anderen ist es auch eben so, dass jetzt die Picture-in-Picture-Fenster eben direkt Steuerelemente anbieten zum Schließen und zum Maximieren der Fenster, was vorher nicht so direkt möglich war. Was jetzt auch noch dazu gekommen ist, dass es eine neue Render-Effekt-API gibt und das ist etwas, was ja, man manchmal doch beim Programmieren gebraucht hat, dass man in irgendeiner Form zum Beispiel Blur oder Farbfilter auf irgendwelche Dialoge, irgendwelche Widgets, wollte ich fast schon sagen, Komponenten legen wollte und vorher dann oftmals letztendlich von der Komponente irgendwie ein Bild gezogen hat, das irgendwie mit einem Blur-Filter verändert hat und das ist eben jetzt eben möglich, dass man diese Farbfilter und Blur-Effekte direkt auf Render-Nodes legen kann. Und damit kann man zum Beispiel ja eine Image-View einfach blurren lassen. Das wird auch direkt in die Render-Pipeline mit eingehängt, sodass es wirklich sehr performant dann ausgeführt werden kann. Und ich kann zum Beispiel damit auch irgendwie einen Dialog im Vordergrund anders blurren als den Hintergrund und da ganz interessante und nette Effekte eben mit produzieren, weil natürlich Blur-Effekte auch immer, ja, doch ganz nett immer so in der Verwendung sind. Und eine weitere neue API, die dazu gekommen ist, ist die Companion Device Service API. Und damit kann man vor allem eben mit externen Geräten, also zum Beispiel mit Wear-Geräten halt interagieren. Das heißt, diese Companion Device Service API weckt, kann meine App aufwecken, wenn ein gekoppeltes Gerät eben in die Nähe kommt. Und dann kann man entsprechende Sync-Operationen machen. Genauso wird man eben auch informiert, wenn zum Beispiel die Smartwatch eben nicht mehr in der näheren Umgebung ist und eben nicht mehr verbunden werden kann. Und das kriegt man halt über diese API direkt dann eben aktiv gepusht und mitgeteilt. Genau, es gibt eben noch so ein bisschen eine Neuerung für die Systemdialoge. Das ist so, dass man jetzt eben mit Set-Height-Overlay-Windows eben sagen kann, dass man explizit unterbinden möchte, dass irgendwelche Overlays sich über die eigene App oben drüber legen. Und das ist eben auch dann über eine neue Nutzerzustimmung eben notwendig, dass man dort eben diese Permission mit Height-Overlay-Windows eben explizit dann aktiviert und unterstützt. Ja, es gibt jetzt schon vorgefertigte System-Images für alle Pixel-Geräte, die eben bereitstehen, die jetzt schon verwendet werden können. Und außerdem lässt sich die aktuelle Preview-Version auch schon im Simulator nutzen. Also probiert es aus.
Ist das jetzt mit diesem Round-Corners-Ding, dass praktisch jedes Gerät dann wieder selbst unterstützen muss oder wieder jeder Hersteller? Also ich meine, wo kommt denn die Info her? Oder ist das dann was das System...
Nee. Ich denke, in irgendeiner Form muss natürlich das Gerät das eben mit zur Verfügung stellen, diese Information. Also das wird wahrscheinlich nicht irgendwie direkt von dem Display irgendwie zur Verfügung gestellt. Zumindest wüsste ich es nicht. Wie das jetzt genau angesprochen wird, das ist eine gute Frage. Aber ich denke, das sind wahrscheinlich Informationen, die man ja einmal sozusagen bei der Konfiguration irgendwie des Gerätes dann bereitstellen muss. Und danach stehen sie dann den Entwicklern zur Verfügung. Aber etwas, was vom Hersteller eigentlich kommen muss. Wie genau das dann angesprochen oder eingepflegt wird, ich habe mir eigentlich nur die Implementierungsseite auf der Gegenseite angeguckt.
Das bedeutet aber auch, jetzt gehen runde Displays, oder?
Genau, man kann auch endlich runde Displays implementieren. Ja, es würde zumindest natürlich mehr Freiheiten einfach bieten, dass vielleicht die Ecken noch abgerundeter werden oder ähnliches. Aber natürlich auch für die Entwickler, dass sie sich mehr Gedanken darum machen müssen, wie dann vielleicht eine App an der Stelle dann aussehen muss oder kann. Noch eine andere kurze Info, die ich hier noch droppen wollte, dass eben das Spring Framework eben jetzt mit Spring Native die Möglichkeit geschaffen hat, dass man Spring-Anwendungen auch in der GraalVM ausführen kann. GraalVM, glaube ich, auch mal ein super spannendes Thema für uns für den Podcast. Ist ja so ein bisschen auch die Bestrebung von Oracle, dass man sagen möchte, man möchte eben auch nicht mehr, sagen wir mal, Java-Anwendungen in der JVM ausführen, sondern dass man eigentlich eine Ahead-of-Time-Kompilierung vornimmt und dann eben dort kein Bytecode erzeugt, sondern wirklich nativen Code erzeugt, der halt direkt eben auf den Geräten ausgeführt werden kann, was natürlich zu deutlich schnelleren Ausführungszeiten, Startup-Zeiten führt. Und das ist auch eben, sagen wir mal, der Grund, wofür dann Spring Native jetzt unterstützt wird, dass man vor allem das wirklich dann für Microservice-Anwendungen oder auch Serverless-Anwendungen mit Spring Cloud Functions zum Beispiel nutzen kann. Ja, ich glaube, das ist der Versuch, glaube ich, von Oracle, die GraalVM irgendwie Java wieder hip zu machen. Nein, aber zumindest aber vielleicht in einen Bereich zu bringen, wo ähnliche Performance, eine ähnliche Performance erreicht werden kann, wie es andere Plattformen, wie natürlich nativer Code oder auch vielleicht Dart bieten können.
Und wie heißt das so schön? Ist Java hip, machen weniger Developer hop. Haha, okay. So, Dennis. Ich hatte zu wenig Kaffee.
Wolltest du noch was mit HomePod Mini erzählen? Das hatte ich hier noch auf meiner Liste.
Ja, gerne. Der HomePod Mini wurde auseinandergenommen von iFixit oder sonst wem. Und die haben rausgefunden, dass der einen Temperatur- und einen Feuchtigkeitssensor drin hat, die allerdings, wie wir wissen, noch nicht über die Software angesprochen werden. Und das ist spannend, denn das lässt hoffen, dass in Zukunft ein Software-Update diesen HomePod Mini in die Lage versetzt, gegebenenfalls mir Temperatur und Luftfeuchtigkeit in meinem Raum irgendwie zu melden. Das wäre doch toll, oder? Mhm.
Das, was du bei dir hast, dass das rote Lämpchen angeht, das ist aber ein CO2-Sensor, ne?
Ach so, ja, das Netatmo, genau, was ich bei mir habe, ja.
Das heißt, das wäre ja wahrscheinlich leider nicht mit drin.
Ja.
Nee. Okay, ein kleines Update habe ich tatsächlich auch noch in unserer Reihe Apple gegen alle, gegen die Welt. War es so, dass Mark Zuckerberg sich mal wieder auf Clubhouse getroffen hat. Diesmal aber ein bisschen abgesprochener und dann praktisch in einer Variante, wo auch noch die CEOs von Spotify und Shopify dabei waren. Und in einer ersten Überschrift, die ich darüber gelesen hatte, hat es mich so gewundert. Da war nämlich so von wegen, ja, Zuckerberg sagt, ist alles okay, Facebook ist gut aufgestellt für die Änderungen, die jetzt mit dem Apple App Transparency Framework kommen. Und genau, ich hatte es mir nochmal dann ein bisschen im Detail angeguckt und es ist zwar grundsätzlich schon so, und das war, glaube ich, vorher schon ein bisschen eine andere Aussage, dass Facebook nach eigenen Aussagen ganz gut dasteht und ja, damit klarkommen wird, dass iOS-Apps anders monetarisieren. Er hat aber trotzdem jetzt nicht irgendwie gesagt, okay, ist alles gut so, sondern natürlich weiter gegen Apple und ja, das Vorgehen dort gewettert, sagt aber, er sorgt sich halt um kleinere Entwickler und andere Studios, für die es problematischer sein könnte. Sie wären wohl selbst groß genug, dass sie ja auch über ihre Netzwerke genug Werbeplätze etc. oder genug weiter selbst vermarkten können, um das ganz gut zu kompensieren. Ja, kann natürlich auch sein, dass einfach ein Hey, bei uns ist alles gut ist, aber kann natürlich auch so sein. Ich fand es nur interessant, weil ich vorher hatte Facebook auch mal, ich meine öffentlich irgendwo, so kommentiert von wegen, dass sie davon ausgehen, dass die Umsätze auf der iOS-Plattform 50% sinken könnten, sobald die IDFA nicht mehr verfügbar ist. Jetzt zu sagen so, ja, wird bei uns trotzdem ganz gut aussehen. Vielleicht haben sie auch einfach ein bisschen was getestet und sehen, okay, so groß ist der Impact ja noch nicht. Mal gucken, was da kommt.
Aber ich glaube, natürlich haben die kleinen Entwickler dann ein größeres Problem mit. Also da wird es natürlich relativ dann natürlich mehr Auswirkungen haben, als wenn man sich den Gesamtumsatz oder auch Gewinn vielleicht davon Facebook in dem Bereich anguckt.
Juti, ich musste heute gar nicht viel gendern. Ich habe gar nicht so viel gesagt.
Ich habe gar nicht mehr drauf geachtet. Mist, das nächste Mal werde ich wieder mehr drauf achten.
Du hast es an einer Stelle richtig gemacht.
Ja, das ist die Stelle, wo ich mir beim Notieren schon Gedanken drüber gemacht habe, aber danach.
Darf ich noch erzählen, dass dass Apple noch zwei weitere iMacs aus dem Programm gezogen hat, nachdem der iMac Pro weg ist, sind jetzt noch die höheren iMacs raus. Das lässt hoffen, dass bald ein Update kommt.
Mhm. Aber mit März wird langsam ein bisschen knapp, ne? März-Event für Apple.
März ist, glaube ich, gelaufen. Aber wir bleiben da dran. Und dann erzählen wir alles. Ja.
Kleiner Apple-Fanboy. Sehr schön. Dann habt eine gute Woche.
Ja.
Und bis ganz bald. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.